Hallo und willkommen zur 57. Folge der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und nächste Woche beginnt endlich die E3. Und Nintendo ließ es sich trotzdem nicht nehmen und stellte Pokémon Schwert und Pokémon Schild diese Woche etwas ausführlicher in einer Direct vor. Ja, Pokémon ist gerade sehr angesagt, denn letzte Woche am 28. Mai lud wiederum die Pokémon Company zu einer Pressekonferenz ein. Dort gab es für mich ein bisschen wenig Futter, sag ich jetzt mal, um daraus eine eigene Episode zu machen. Und deswegen bespreche ich jetzt in dieser kurzen Folge einfach beide Veranstaltungen, denn das macht dann mehr Sinn. Auf der Pressekonferenz in Tokio stellte die Pokémon Company mehrere neue Produkte vor. Die größte Ankündigung war letztendlich der neue Cloud-Dienst Pokémon Home. Im Prinzip soll also diese App die Pokémon Bank ersetzen oder zumindest sinnvoll ergänzen. Denn sie lässt sich, also diese App, mit den Spielen Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Schwert, Pokémon Schild und Pokémon Go verbinden. So könnt ihr dann aus den Spielen künftig eure Pokémon-Sammlung zentral verwalten, und zwar in der Cloud, und dann auch direkt über die App mit Mobilgeräten von Freunden oder anderen Trainern aus der Welt tauschen. Finde ich eine gute Sache. Die App soll allerdings erst 2020 erscheinen, und zwar dann für iOS, Android und Nintendo Switch. Ja, ich hätte es halt perfekt gefunden, wenn die irgendwie direkt mit dem Launch von Pokémon Schwert und Schild kommen würde, weil so hat man dann Ende des Jahres die neuen Spiele, aber hat nicht diesen Cloud-Service. Und das wäre schon ein bisschen, wäre schon sexy gewesen, wenn das dann alles zusammen im gleichen Zeitraum gewesen wäre. Aber na gut, so ist es halt. Ich bin da tatsächlich gespannt drauf. Die seltsamste Ankündigung wiederum war Pokémon Sleep. Ja, eine App für Mobilgeräte, die das Schlafen der Nutzer überwachen soll. Morgens wird man dann wohl irgendwie von Pokémon geweckt und ein Sender, der auf Pokémon Go Plus basiert, soll dann die Schlafzeiten dank Beschleunigungssensor via Bluetooth an das eigene Smartphone übertragen, weil da ist dann halt diese App drauf. Ja, gut, das Beste an dem Sensor war dann tatsächlich der Name, der nämlich fast von Capcom hätte sein können, denn als Nachfolger des Pokémon Plus Armbandes heißt das neue Gadget natürlich völlig normal und sinnig Pokémon Plus Plus. Ja, Pokémon Plus Plus, also Plus Plus. Darauf muss man erstmal kommen. Da habe ich echt mit dem Kopf geschüttelt, als sie das irgendwie gesagt haben. Bitte, wie? Hey, wir haben das Plus Plus. Und wie heißt dann davon der Nachfolger? Pokémon Plus Plus Plus? Also, naja, seltsam. Gut, mit dem Sensor kann man wiederum auch Pokémon Go spielen und ja gut, ich weiß halt echt nicht so richtig, was ich davon halten soll, von dem ganzen Gedöns. Nintendo plante früher ja diese Quality of Life Produkte und vielleicht ist das jetzt irgendwie die Rückkehr, nur eben mit Pokémon. Ja, ähnliche Lösungen gibt's ja schon längst für Smartphones, Smartwatches und so weiter. Brauche ich da jetzt eine Pokémon-Lösung für? Kann die da irgendwas besser? Ja, also ganz große Fragezeichen bei mir. Wir werden es dann 2020 erfahren, denn dann soll Pokémon Sleep veröffentlicht werden. Die Pokémon Company hat sich dann aber noch mit Dena, also D-E-N-A, die auch, glaube ich, Pokémon Go gemacht haben, zusammengetan und entwickeln ein mobiles Spiel, Pokémon Masters, welches dann für iOS und Android Geräte angekündigt wurde. In dem Spiel kämpfen dann ja irgendwie Kämpfer mit Bekannten, also Trainer kämpfen gegeneinander, aber eben bekannte Trainer aus den alten Spielen. Also man hat irgendwie von Rot-Blau, Siegfried, Rosi und wie sie alle heißen, gesehen und ja, die spielen dann irgendwie gegeneinander. Die Spielmechanik soll dann sinnvoll an Smartphones angepasst werden, sprich es soll ein bisschen leicht sein, beziehungsweise leichter zugänglich. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen, interessiert mich nicht wirklich. Kurz erwähnt wurde noch, dass passend zur Veröffentlichung des Films Pokémon Meisterdetektiv Pikachu ein neuer Teil dieser Videospielreihe für Switch veröffentlicht wird. Da der Vorgänger für 3DS mit einem Cliffhanger endete, ist es schön, dass dieser nun aufgelöst wird und dann sogar eben, wie gesagt, auf der Switch. Fein, Leider wurden keine Spielszenen gezeigt oder ein Release-Termin genannt. Es wurde ja noch nicht mal ein Titel genannt, aber darauf können wir uns dann erstmal freuen. Die letzte Neuigkeit war dann, dass in Japan Pokémon Shirts an den Start gehen. Dieser Service ermöglicht es, Hemden, T-Shirts und so weiter mit Motiven der ersten 151 Pokémon zu versehen. Daraufhin werden halt diese Shirts dann hergestellt und dann versandt. Tsunekazu Ishihara, der Präsident der Pokémon Company, trug während der ganzen Konferenz ein solches Shirt. Das Schöne ist, dass die Motive auch sehr dezent sein können, so dass man trotzdem seriös rüberkommt. Vielleicht einer nur ganz nah rankommen muss, um zu sehen, dass man da in Wirklichkeit die Längsstreifen in Wirklichkeit Pikachu sind oder irgendwie sowas. Preise wurden noch nicht genannt. Der Service kommt aber auch in den USA und nach Europa. Von daher mal gucken, wann das passieren wird. Und jetzt fühle ich mich irgendwie bestätigt, dass ich aus dieser Veranstaltung keine eigene Episode gemacht habe, weil es irgendwie sind knapp 6 Minuten rum und die wichtigsten Themen dazu sind schon besprochen meine ich jetzt. Und deswegen jetzt auch zurück zu der eigentlichen Pokémon Direct, worum es eigentlich jetzt heute gehen soll. In einem wirklich wundervollen neuen Trailer wurde halt Pokémon Schwert und Pokémon Schild präsentiert. Man sah nochmal diverse Szenen aus der Galar-Region, die Charaktere, Nebencharaktere, die Starter-Pokémons, dann fingen Zufallskämpfer im hohen Gras an. Alles untermalt mit so einem richtig, wirklich eine gute Laune-Song, so richtig catchy war der. Ja, und auf einmal sah man dann die ersten 3 neuen Pokémons, Wolli, ein Schaf-Pokémon, zuckersüß, Cortini, Blumenzieher-Pokémon ist das und ich glaube Kamalm heißt der, ein Biss-Pokémon, der so einen riesigen Kiefer hat. Der hat mir natürlich ob die haben richtig gut gefallen. Die haben mir alle gefallen. Wie gesagt, Wolli total süß, der riesige Kiefer bei Kamalm, habe ich gesagt. Ich fand die einfach passend und gut. Fertig. Dazu sah man noch den Vogel Kramor, habe ich das richtig aufgeschrieben? Ich weiß es nicht. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Kramor, den man auch als Flugtaxi zu bereits besuchten Städten nutzen kann. Also wovon die CDU noch träumt, dass wir in Deutschland Flugtaxis bekommen. In Pokémon geht das schon ab 2019 in Form mit einem Vogel. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt war letztendlich alles so wie immer, inklusive Kämpfe gegen Trainer, die dann am Straßenrand rumstehen. Die Musik wurde aber immer, so, das heißt nicht immer, auf einmal wurde im Prinzip diese Musik von diesem catchy Song einmal so episch und groß und das passt halt auch völlig, weil man sah eine große Weite, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die große Weite, eine Ebene, wo Pokémons sichtbar durch die Welt rannten und das auch mehrere und in der Region ist, glaube ich, dann auch keine Zufallskämpfe, sondern man hat eben diese große offene oder halboffene Welt mit Pokémons bevölkert. Das war war wunderbar, war schön. Und mehr Breath of the Wild-Gefühle wird man wohl erstmal im Pokémon nicht bekommen. Und das gefiel mir aber total. Dann hat man auch gesehen, dass man ein Fahrrad irgendwie kriegen kann und man durch die Gegend fahren kann und die Reisen schneller gehen. Dass das Fahrrad oder ob es ein neues Fahrrad ist, weiß ich jetzt nicht. Ein Wasserfahrrad gibt, wo man also dann auch über Seen damit radeln kann. Dann wurde noch gezeigt, dass man zusammen mit 3 anderen Spielern gegen riesige Pokémons Raid-Kämpfe bestreiten können wird. Aber auch ein eigenes Pokémon kann man dann zu einem Riesen transformieren und das nannten die dann Dynamax, also Dynamax. Es folgte ein Arena-Kampf und diese Arena sah aus wie so ein großer Fußballplatz, ein Fußballstadion. Und wegen diesen Riesen-Pokémons wird das auch gebraucht, denn hier kämpfen Riesen-Pokémons gegen Riesen-Pokémons. Also wirklich, dieser Trailer hat mir total gefallen und erstmals hatte ich fast einen Hype für ein Pokémon-Spiel, würde ich jetzt mal sagen, weil wie gesagt, mir gefällt fast alles, muss man sagen, was ich bisher gesehen habe zumindest. Also die Region. Ich finde auch diese Riesen-Pokémons cool, aber diese Weite, wo die Pokémons rumlaufen, die Grafik, Wettereffekte, also wirklich, da war so viel dabei, wo ich dachte, wow, das könnte mein Pokémon werden. Die Frage wird bei mir halt nur sein, wie lange sich das anhält. Das Grundprinzip bleibt ja immer gleich und das konnte mich bisher noch nicht langfristig fesseln. Trotzdem bin ich gespannt. In der restlichen Direct wurde dann von den Machern, sei es Entwicklern, Producern, dem Art Director, auf weitere Details eingegangen. So wurde Cortinis nächste Evolutionsstufe gezeigt, namens Kotomi. Kotomi ist dann keine kleine Blume mehr, sondern hat einen riesigen, flauschigen Kopf, der mit kleinen Samen bedeckt ist. Diese Samen können wiederum Menschen und Pokémon Kraft spenden. Und ja, neben den neuen Pokémon gibt es auch wieder zahlreiche alte Bekannte, die ich jetzt aber alle ja mangels Pokémon-Fachkenntnis nicht benennen konnte, aber es wurden ein paar gezeigt. Die von mir eben genannte Region, also die ich als Weite nannte, nennen die Entwickler in der Übersetzung Naturzone. Und offenbar ist diese Naturzone nicht einfach nur ein kleines Gebiet, sondern erstreckt sich zwischen den Städten und bietet üppige Landschaften. Und je nachdem, welches Wetter herrscht, tauchen dort auch andere Pokémon auf. Also es gibt ein Wettersystem, was ich sehr gut finde. Man sah in Spielszenen Schnee und Sandsturm, Regen wird es auch geben. Dazu, unabhängig vom Wetter, gibt es auch Tageszeiten, also wieder ein Tag-Nacht-Wechsel. Und wie gesagt, je nachdem welches Wetter und welche Tageszeit ist, findet man andere Pokémons an diesen Gegenden. Während man in der Naturzone ist, lässt sich auch endlich die Kamera freidrehen, sodass man immer den perfekten Überblick hat. Gut, der Umkehrschluss ist jetzt, dass wenn man in Städten ist, die Kamera nicht freidrehbar sein wird. Das haben die Entwickler jetzt nicht gesagt, aber das wäre jetzt so meine Logik, weil die extra betont haben, hey, in der Naturzone könnt ihr die Kamera freidrehen. Heißt ja im Umkehrschluss, irgendwo kann man es nicht und warum auch immer. Aber gut, seien wir erstmal froh, dass das ja in den großen Spielgebieten kein Thema mehr ist und man da eben die komplette Kontrolle über die Kamera hat, denn das wird, denke ich, dem Spiel ungemein helfen, gerade wenn man irgendwie auf Pokémon-Jagd ist und dadurch mal besser sehen kann, wo denn jetzt die Pokémon sich befinden, die man ja vielleicht braucht, die man fangen möchte. Ansonsten kann man irgendwie auch angeln, das hohe Gras durchsuchen, Geheimnisse finden. In einer Szene wurde auch Obst oder so von einem Baum geschüttelt. Also bin ich mal gespannt, was man da noch alles, alles machen können wird. Ja, dann wurde das Dynamax-Feature näher erklärt. Dadurch kommen ja dann ganz neue Strategien zustande, wenn auf einmal ein Pokémon so riesengroß ist. Denn durch diese Dynamaximierung werden die Pokémons nicht nur riesengroß, sondern auch deutlich stärker und alle Attacken werden quasi abgegradet zu den viel mächtigeren Dynamax-Attacken. Ich mag Dynamax als Wort irgendwie. Dynamax kann aber nur einmal pro Kampf ausgelöst werden und hält auch nur 3 Runden an. Also man hat quasi 3 Runden lang diese Superkraft oder nicht mehr, wodurch dann natürlich man sich taktisch überlegen muss, wann man diese einsetzt. Anfang des Kampfes, um den Gegner zu schwächen, am Ende des Kampfes, um den Rest zu geben. Oder muss man irgendwie kontern? Also denke ich, das kann noch ganz interessant werden und Timing wird an der Stelle sehr wichtig werden. In den angesprochenen Dino Raids bekämpft man dann mit insgesamt 4 Pokémon-Trainern, also insgesamt sind es 4 Pokémon-Trainer, also man selber und 3 weitere, gemeinsam wilde Dynamax-Pokémons. Und und nur ein Pokémon der 3 Mitspieler kann im Kampf zu einem Dynamax-Pokémon verwandelt werden. Wobei bei den Dynarates die Verwandlung dauerhaft bleibt, also dieses 3-Runden-Limit ist dann da aufgehoben. Aber eben, man muss sich ja entscheiden, welcher Trainer beziehungsweise welches Pokémon von welchem Trainer denn dann ein Dynar-Pokémon werden soll, um den Kampf dann erfolgreich zu bestehen. Also auch da kommt natürlich ein bisschen Taktik, vielleicht sogar ein bisschen Absprache. Wie das dann genau online funktionieren wird, haben sie es noch nicht gezeigt. Aber das wird dann so sein. Mir gefällt diese Idee von diesen Online-Raids ganz gut. Das ist auch, glaube ich, zum ersten Mal in der Serie so, dass es einen Mehrspielermodus in der Form gibt. Und natürlich ist es so, dass während diesen Raids diese Düner-Pokémons gefangen werden können und natürlich auch manche Pokémons nur in diesen Raids auftauchen, weswegen, auf gut Deutsch, wer sie alle fangen will, der muss diese Raids machen, was ja irgendwie auch klar ist. Im lokalen Mehrspielermodus wird pro Spieler eine Konsole und ein Exemplar des Spiels benötigt. Und die Online-Funktion braucht natürlich die Mitgliedschaft beim Nintendo Switch Online-Dienst. Das sage ich jetzt nur nochmal der Form halber, bevor ich das irgendwie vergesse. Dann wurden irgendwie als Charakter die Charaktere vorgestellt, zum Beispiel der Hauptgegner, also der beste Trainer der Gala-Region, Deleon heißt der, wobei der im Englischen einfach Lion heißt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, warum er dann bei uns Deleon heißt, naja, keine Ahnung, Übersetzung ist eh manchmal ein bisschen komisch. Natürlich wurde er noch nie besiegt, ist total beliebt in der ganzen Region, ist quasi ein richtiger Superstar, der Messi, der Pokémon-Trainer, wenn man so will, sein jüngerer Bruder Hopp. Der ist wiederum der Rivale des Spiels, also da fängt dann auch, der fängt dann zusammen mit dem Spieler an und der will natürlich seinem Bruder nacheifern, aber wir wollen als Spieler ja selber der Champion aller Champions werden, deswegen gibt's da natürlich einen Konflikt. Dann wurde noch die Professorin Magnolika vorgestellt, die eine alte Oma ist, sag ich mal, und die natürlich in der Gala-Region sich auf die Dynamax-Pokémons spezialisiert hat, die erforscht. Ihre Enkeltochter Sania ist dann zugleich auch ihre Assistentin. Und ja, ich meine, Hauptgegner, ein Rivale, Professorin, Assistentin. Soweit, so klassisch, soweit, so altbekannt, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das gibt's auch jetzt in jedem Pokémon, diese Konstellation. Ob da jetzt eine bessere Story in der Switch-Fassung kommen wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Charaktere noch wichtig sein werden, weil mehr als diese Charaktere wurden da auch nicht gezeigt. Es wurde auch nicht auf die Story in irgendeiner Weise sonst eingegangen. Da müssen wir dann noch mal gucken, wie das im fertigen Spiel sein wird. Aktuell klingt es für mich eher so nach einer 0815 Pokémon-Story. Aber wie gesagt, fairerweise muss man sagen, mehr wurde halt auf der Direct nicht gezeigt. Deswegen wäre alles, was ich jetzt anstellen würde bezüglich der Geschichte, einfach nur Spekulatius. Das wollen wir jetzt nicht. Deswegen war es dann vielleicht auch ganz gut, dass die Leute dann die Pokémon-Arenen näher vorgestellt haben, die, wie gesagt, jetzt große Stadien sind, die eben an Orten gebaut wurden, wo dann genug Platz ist, um Pokémons Dynam maximieren zu können. Jeder Arenaleiter hat ein extra mächtiges Dynamax-Pokémon. Deswegen wird es dann darauf hinauslaufen, dass man selber sein Team so zusammenstellt und selber auch Dynamax-Pokémon hat, um eben den jeweiligen Arenaleiter gut kontern zu können. Optisch machen diese Kämpfe unheimlich viel her. Also ich war von dem Effektgewitter quasi beeindruckt, das Heraufbeschwören dieser riesigen Pokémons, das erinnert mich fast an in Final Fantasy, wo man dann die Espa beschwört hat. Die Kampfanimationen finde ich klasse, die Effekte, also wirklich finde ich richtig gut. Ob man die abbrechen kann, die Animation, weiß ich nicht, weil irgendwann kann ja auch längere Animation ein bisschen nervig sein. Hier hat's mir jetzt gefallen. Da wurde in der Direct noch der Arenaleiter Yarrow vorgestellt, der ein Experte für Pflanzen-Pokémons ist. Ich finde die Figur sehr lässig. Ich stelle mir den immer so als Australier vor mit großem Hut. Und er trägt seine Pokémon-Bälle wie so eine Pistole an der Hosentasche links und rechts. Also das sah auch irgendwie ganz cool aus. So ein muskelbepackter Typ ist es auch. Der hat mir also optisch gefallen. Ja, und das waren, glaube ich, die wichtigsten Infos, die man aus dem Trailer und den paar Details herausholen konnte. In einem weiteren Video wurden dann die legendären Pokémons der beiden Editionen vorgestellt. Von denen bin ich optisch doch ein bisschen enttäuscht. Gerade der Schwertwolf namens Zacian, den finde ich ziemlich ätzend. Also der trägt das Schwert so im Maul das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich habe immer Angst, er verliert das Schwert gleich. Aber angewachsenes Schwert im Maul wäre ja noch schlimmer. Aber irgendwie, der gefällt mir gar nicht. Das Schild-Pokémon heißt Zamazenta. macht für mich optisch viel mehr her. Der hat so ein riesengroßes Schild um den Kopf, so quasi rumherum. Wirkt so wie eine Mähne, finde ich viel besser. Und deswegen ist auch jetzt schon eigentlich die Frage geklärt, welche Edition ich mir kaufen würde, nämlich Pokémon Schild. Apropos kaufen, natürlich wurde auch der Veröffentlichungstermin genannt. Beide Spiele erscheinen weltweit am 15. November 2019. Das habe ich gar nicht geguckt. Das wird wahrscheinlich vor Black Friday sein, damit dann Nintendo dieses Weihnachtsgeschäft, Black Friday-Geschäft, komplett mitnehmen kann. Wer direkt beide Spiele kaufen möchte, kann auch zum Doppelpack greifen, der dann eben Pokémon Schwert und Schild als Einzelhandelsversion beinhaltet, sowie ein exklusives Steelbook. Dieses ist dann im Goldlook gehalten, wo dann beide legendären Pokémons zu sehen sind, also auf der Vorder- und Rückseite. Im Steelbook selbst gibt es dann wohl auch Platz für beide Softwarekarten und Preis wurde dafür nicht genannt. Cover der normalen Edition finde ich irgendwie auch reichlich unspektakulär. Da hätte ich mir irgendwie ein besseres Artwork erwartet. Müsste mir tatsächlich alte Pokémon-Spiele mal angucken, ob es da besser aussah. Aber hier war ich so ein bisschen underwhelmed, wie der Engländer sagen würde. Ja, trotzdem hat diese Direct mir Lust auf das Spiel gemacht. Und das will ich was heißen. Das scheint mir eine gute Mischung zu sein zwischen Neuerungen und Altbewährten. Persönlich feiere ich diese Naturzonen halt ab. Und die dort sichtbaren Pokémons, trotzdem wird es im Spiel auch weitere Zufallskämpfe geben. Also die wurden nicht abgeschafft, deswegen ist das vielleicht einfach ein guter Kompromiss. Ich bin schwer dafür, kann man sagen. Dann haben wir jetzt noch zum Ende noch ein paar kleinere Neuigkeiten. Zum Beispiel Square Enix hat den Titel Collection of Mana in Europa beim Patent- und Markenamt schützen lassen. Damit sind die Chancen wahrscheinlich gestiegen, dass die Rollenspieltitel Mystic Quests, aka Final Fantasy Adventure, aka Seiken Densetsu, Secret of Mana, aka Seiken Densetsu 2 und Densetsu, ach Mensch, die heißen alle Seiken Densetsu, nicht Seiken Densetsu, nur mal so, aber ist auch egal, deswegen nochmal Seiken Densetsu 1, 2 und 3, bei uns bekannt als Mystic Quest und Secret of Mana plus X, weil der dritte Teil ist ja hier nicht erschienen, die sind dann alle auf dieser Sammlung gehalten, sind in Japan in einer Collection im Juni 2017 erschienen, bei uns aber eben nie, da der dritte Teil, wie gesagt, den gibt es bisher nur in Japan und wurde deswegen auch nie übersetzt. Und ich würde einen westlichen Release so extrem feiern, da Mystic Quest eines meiner ersten Rollenspiele für den Game Boy war, Secret of Mana eines meiner Lieblings-Super Nintendo-Spiele ist. Daher, ich würde jubeln, wenn sich das mal bewahrheiten würde. Dann wollte ich noch kurz sagen, die NES-Spiele im Juni für Nintendo Switch Online sind Double Dragon 2, The Revenge, Volleyball und City Connection. Ab dem 12.06. sind diese Spiele dann im Katalog verfügbar. Konami hat zudem das vollständige Line-Up der Spielesammlung Contra Anniversary Collection bekannt gegeben. Und da sind dann folgende Spiele drauf. Contra in der Arcade-Fassung, Super Contra in der Arcade-Fassung, Super C in der NES-Variante. Contra 3, die Alien Wars für den Super Nintendo, Contra Hard Corps für den Sega Genesis, Contra für den NES, Contra für das Famicom, Operation C für den Game Boy, Probotector für den Sega Mega Drive und Super Probotector Alien Rebels für Super Nintendo. Viele dieser Spiele, die können dann auch per gratis Update auf die japanische Version gebracht werden. Und zudem ist in dieser Collection ein E-Book enthalten, mit Interviews, Artworks und was es noch so alles da gibt. Die ganze Sammlung erscheint dann diesen Sommer. Weiterhin gibt es noch Gerüchte, dass die Witcher 3 Game of the Years Edition im September 2019 für Switch erscheinen könnte. Diesmal wollen einige Online-Händler davon erfahren haben. Allerdings gab es ja diese letzten Monate immer mal wieder Gerüchte, dass CD Projekt Red an einer Umsetzung arbeiten könnte. Sollte dies eintreten, wäre ich wirklich gespannt, wie sehr die Grafik runtergeschraubt werden muss, damit das überhaupt alles auf der Switch anständig läuft. Dann wurde noch das Free Free-to-Play MMO DC Universe Online für die Switch im Sommer angekündigt. Als ich diese Meldung sah, war ich ein bisschen überrascht, denn ich wusste gar nicht mehr, dass es das Spiel noch gibt. Das habe ich ganz kurz damals vor Jahren mal für die PS3 angespielt. Man erstellt sich halt einen Helden und dann kann man entscheiden, ob man Held oder Schurke wird und kämpft dann entweder so für Batman und Superman oder eben Joker und Lex Luthor. Habe ich nicht lang genug gespielt, um da jetzt irgendwie groß was sagen zu können. Und zum Schluss dann noch eine wirklich traurige Meldung, also zumindest für mich. Ihr wisst, ich bin Fan von Resident Evil 4 und ich habe das Spiel auf GameCube, Wii und PS4 durchgespielt. Ich liebe die Wii-Fassung aufgrund der besten Steuerung, also mit Abstand der besten Steuerung. Und ich mag die PS4-Fassung aufgrund der HD-Optik. Endlich alles so schön scharf. Und ich hoffte jetzt die letzten Monate, das ist ja schon ein halbes Jahr und länger, dass die Switch-Version beide Vorteile vereinen wird. Ach, das wäre so schön gewesen, aber leider ist jetzt bekannt, dass das eben nicht der Fall sein wird, sondern die Switch-Fassung von Resident Evil 4 ist ein einfacher Port der PlayStation 4 und Xbox-Fassung, keine weiteren Extras, keine Bewegungssteuerung. Und das hat mich dann doch schon traurig gemacht. Jetzt muss ich hoffen, dass Capcom irgendwann die Wii-Fassung mal in HD für die Switch bringt. Aber das glaube ich halt nicht, weil das wäre ja wieder zu viel Arbeit. Und deswegen werden wir das nie erleben. Und deswegen bin ich zu traurig. An diesem Tiefpunkt dieser Sendung beende ich dann auch diese Episode. Nächste Woche ist dann E3 und dann erleben wir hoffentlich ganz viele coole Neuigkeiten von Nintendo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, euer Thomas.